Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Jugend und Kinder, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Und ich möchte mich zuerst ganz herzlich bedanken für das Flötenstück. Wer war das? Du, gell? Ja. Schönen Dank für dieses tolle Stück. Und ich würde dir am liebsten die Frage stellen, was wir gerade mit den Kindern besprochen haben. Hast du mal gesagt, das kann ich nicht? Ich nehme an, ab und zu, nicht, wenn du vor der Aufgabe standst, das muss ich aber können. Nein, das kann ich nicht. Ha, und wie gut du es kannst. Also ihr Kinder, was die Hummel kann, das kannst du auch. Und das könnt ihr schon lange. Na, vielleicht nicht gerade Flöte spielen. Dafür danke ich dir. Ich möchte gerne den Text zur Predigt lesen und möchte doch sagen, man hat mir versichert, es ist nicht so entscheidend, ob wir ein bisschen später fertig werden. Ich werde nicht länger wie ungefähr 30 Minuten brauchen, aber da solltet ihr die innere Ruhe haben, einfach zuzuhören. So lang wird die Predigt also dauern, ungefähr. Psalm 126 ist das Wort am Anfang. Und hier steht Folgendes, das ist übrigens einer der schönsten Psalmen, die wir haben. Hier steht: Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Und dann wird man unter den Heiden sagen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, so wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen. Aber sie kommen zurück mit Freuden und bringen ihre Garben. Liebe Gemeinde, diese Predigt ist der vierte und letzte Teil einer Predigtreihe, die ich auch in eurer Gemeinde begonnen habe. Allerdings sind die Abstände, wenn ich mal herkomme, doch sehr gewaltig. Ich nehme an, dass sich der eine oder andere trotzdem erinnert, vielleicht schon beim Motto dieser Predigtreihe. Ich habe dieser Predigtreihe das Motto gegeben: Gottes Sehnsucht ist der Mensch. Du. In unzähligen Worten und in vielen, vielen Ereignissen, die die Bibel berichtet, wird dies zu einer Botschaft, man könnte sagen zum Grundton, man könnte auch sagen zum sogenannten unverkennbaren Klang der frohen Botschaft in der Heiligen Schrift. Eines der eindrucksvollsten Beispiele hierfür ist verbunden mit der Kreuzigung Jesu. Kurz bevor er starb, unter unglaublichen Schmerzen und unfassbaren inneren seelischen Qualen, da hat er gesagt, das ist eigentlich unglaublich. Er hat gesagt, Vater, vergib ihn. Vergib ihn. Und nun stellen wir uns einmal vor, welches Bedürfnis hatte er eigentlich, so zu beten? Und stellen wir uns vor, Und dieses Gebet, diese Bitte des sterbenden Erlösers wird dann einmal erhört werden. Dann wird er ihnen womöglich begegnen. Ich meine, all denen, die ihm das angetan haben. Also können wir uns das vorstellen? Auch wir werden ihnen begegnen. Was werden wir zu ihnen sagen? Aber was wird er ihnen sagen? Nun, wie immer das sein wird, ich sage das so, ich schildere das so, weil uns bewusst werden soll, welche tiefe Dimension die Sehnsucht Gottes nach dem Menschen hat. Ganz zu schweigen von dem Mann, der direkt neben ihm am Kreuz hing, der Schwerverbrecher, der brutale Totschläger. Keiner von uns hätte mit ihm irgendetwas zu tun haben wollen. Er hatte das Kreuz nun tatsächlich verdient und das hat er auch eingesehen. Aber als der auch gesehen hat, als er erkannt hat, der neben ihm, das ist womöglich der Erlöser, bei dem habe ich noch eine Chance, wie immer er das erkannt hat, er hat es dann auch bekannt. Zu ihm sagt Jesus, keiner von uns hätte mit ihm möglicherweise zu tun haben wollen, aber Jesus sagt zu ihm, du wirst mit mir im Paradies sein, verstehen wir? Das einzige Recht, das einzige Aufenthaltsrecht, das der hat, ist die Zusage Jesu, sonst hatte er nichts vorzuweisen, ganz im Gegenteil. Gottes Sehnsucht, der Mensch, auch der neben ihm am Kreuz. Wir hatten uns im Laufe der Thematik dann die Frage gestellt, nämlich warum über Gott auch ganz anderes gesagt und berichtet wird. Also Jesus hat, als er auf dieser Erde war, er hat gesagt, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat. Aber die Menschen, die hat er seinerzeit trotzdem alle umgebracht in einer großen Wasserflut. Jemand hat einmal gesagt, er hat sie da alle einfach ertränkt. Also das wird von Gott auch gesagt. Oder seinem Volk Israel hat er immer wieder die Anweisung gegeben, andere Völker zu vernichten. Und was uns besonders erschüttert dabei, das ist, dass er gesagt hat, auch die kleinen Kinder und auch die älteren Menschen, alle sollen vernichtet werden. Das hat er auch gesagt. Verstehen wir, wenn wir das Wesen Gottes studieren, dann kommen wir an Fragen. Kann es sein, dass der Gott ist, der die Welt so sehr geliebt hat? Und ihr erinnert euch, wir sind da darauf gekommen, wie das möglicherweise zusammenhängt. Gott, der die Welt liebt, aber der auch am Menschen, der die Welt liebt und der den Menschen liebt, aber der gerade am Menschen so unglaublich hart handelt, agiert. Wie geht das zusammen? Wie sollen wir das verstehen? Natürlich versuchen wir auf Fragen Antworten zu finden. Aber letztlich, so fürchte ich, werden da Fragen übrig bleiben. Es gibt einen Text in Jesaja 11, Vers 9, da steht Folgendes. Es wird einmal die Erkenntnis des Herrn so groß werden, wie Wasser das Meer bedeckt. Aber bis dahin, insbesondere begrenzt auf diese Erdenzeit, werden wir uns gedulden müssen mit all den Fragen, die wir über Gott haben. Und deshalb lasst mich nochmal von vorne anfangen. Ihr erinnert euch vielleicht bei all den Fragen, die hier offen bleiben, eines ist keine Frage. Eines ist uns bewusst, nämlich da gibt es nicht nur das Gute im Universum, sondern auch das Böse. Wir hatten uns das klar gemacht an verschiedenen Beispielen. Und wir hatten diesen Beispielen verschiedene Ebenen zugeordnet. Das ist die erste Ebene, auf der uns das Böse begegnet, das ist unsere unmittelbare Umgebung. Der Böse in unserer unmittelbaren Umgebung. Ihr kennt vielleicht die Aussage, wir sagen das ab und zu mal bei bestimmten Gelegenheiten, nämlich, was ist da bloß in mich gefahren? Das ist ein Wort aus der Heiligen Schrift. Wir kennen den Zusammenhang. Der Judas Iskariot, und die Bibel sagt, der Teufel ist in ihm gefahren. Also das Böse in unserer unmittelbaren Umgebung. Wir könnten jetzt die ganze Predigtzeit damit verbringen, um Beispiele zu analysieren, zu deuten, klar zu machen, die uns bewusst machen, der Böse in unserer unmittelbaren Umgebung. Das ist die erste Ebene. Die zweite Ebene, wir bemerken das Böse auf der globalen Ebene, das heißt das Böse in der Welt, in der wir leben. Und auch da könnten wir jetzt die ganze Predigt schon füllen mit all den Beispielen, die uns heute umgeben. Was haben wir doch für Verhältnisse zurzeit, während wir hier in aller Ruhe und mit allem Komfort zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern. Und gibt es eine Stadt, die haben Angst um ihr Leben. Idlib heißt diese Stadt, ihr habt es in Nachrichten gehört. Da will man jetzt einen letzten großen Angriff starten. In dieser Stadt wohnen ungefähr 1,5 Millionen Flüchtlinge und 1,5 Millionen gehören als Einwohner zu dieser Stadt. Und die ganze Welt hat Angst, dass das ein letztes großes Massaker werden wird. Verstehen wir? Wenn wir Beispiele haben wollen, die uns klar machen, das Böse in dieser Welt, das Böse in dieser Welt hat eine Dynamik bekommen, die immer sichtbarer, immer deutlicher wird. Die dritte Ebene macht uns bewusst durch das, was wir in der Heiligen Schrift erfahren, nämlich das Böse ist auch existent im himmlischen Bereich, in der himmlischen Welt. Und im Rahmen der Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse, da gab es zum Beispiel, das ist nur eines der Beispiele, da gab es einen Krieg im Himmel. Das wird in Offenbarung 12, Vers 7 berichtet. Von der Anwesenheit des Bösen ist also nicht nur diese Welt betroffen, sondern ganz offensichtlich der gesamte himmlische Bereich. Und wir schauen, wenn wir gerade dieses Beispiel anschauen, das ich erwähnt habe, wir schauen da mit ein wenig ungläubigem Staunen auf dieses Geschehen. Und wir stellen uns die Frage, nämlich ist er der Allmächtige, nicht der Allmächtige? Was also stört ihn eigentlich der Teufel, auch wenn der noch so böse sein mag? Aber liebe Schwestern und Brüder, der Krieg im Himmel, das war nicht einfach nur eine Art Online-Spektakel zum Zeitvertreib. Da sind ein Drittel der Engel auf die Seite Satans gegangen. Engel, die nicht mehr Gott, sondern Satan die Ehre geben. Und wir hatten uns dann die Frage gestellt, nämlich, welches waren wohl die Waffen, beziehungsweise welches sind die Waffen, denn der Krieg ist noch nicht zu Ende, wie Ellen White das in ihrem Buch deutlich macht. Waren die Waffen, die da zur Anwendung kamen, materielle Art, also Schwerter und Spieße oder Lanzen und Schilder oder heute würden wir sagen F-14 Kampfflugzeuge oder Drohnen oder Atomsprengköpfe. Aber ich nehme an, das kann sich keiner von uns so ohne weiteres vorstellen. Sind es eventuell nicht materielle Waffen? Die Frage ist nur, was ist denn das? Aber immerhin, die Heilige Schrift spricht einmal von einer Waffe, nämlich von einem Schwert. Ein Schwert, das sogar auf beiden Seiten geschärft ist. Und sie vergleicht diese Waffe mit dem Wort, nämlich mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes als Waffe, Ja, gefährlich. Die Frage ist nämlich, kann das sein, dass ein Wort zur Waffe wird? Und wie ist das, wenn es sich dabei um das Wort Gottes handelt? Also die positive Funktion des Wortes Gottes, die kennen wir ja. Von der ungeheuren Kraft des Wortes Gottes wird ganz am Anfang gesagt, als Gott die Welt geschaffen hat, da wird ganz einfach gesagt, sein Wort, das war das Mittel, mit dem die Welt entstanden ist. Gott, der erste das Erste, was er geschaffen hat, war das Licht. Und er sagte, es werde Licht. Und dann hat es nicht etwa angefangen, so langsam zu dämmern und dann allmählich immer heller zu werden. Nein, hier steht, es ward Licht. Wow, würden die Jugendlichen heute sagen. Also verstehen wir, welch eine unglaubliche Kraft. Dabei müssen wir davon ausgehen, dass das Wort sozusagen lediglich das Mittel ist, mit dem das sichtbar wird, was eigentlich in Gott vorhanden ist, also in seinem Wesen, in seinen Plänen, in seinen Gedanken. Ich meine, was in Gott vorhanden ist. Ich will jetzt nicht zu philosophisch werden. Und ich möchte wieder sagen, vielleicht erinnert ihr euch auch daran, was wissen wir schon davon? Trotzdem stellen wir Fragen, oder? Und was für welche? Und eine der Fragen ist wohl die, nämlich, kann es sein, wenn die Bibel vom Wort Gottes sagt, dass es ein zweischneidiges Schwert sei, dass es sich hier um eine Waffe handelt, mit der Gott seinen Krieg gegen den Bösen führt? Wir haben in der Heiligen Schrift genügend Beispiele, an denen wir erkennen können, wie mit dem von Gott inspirierten Wort Siege errungen werden. Und wir haben auf der anderen Seite auch umgekehrte Beispiele, die deutlich machen, wie, wenn das Wort Gottes missbraucht wird, wenn es missachtet wird, wie dann der Böse den Sieg davonträgt. Die Eva zum Beispiel, verstehen wir? Die hätte Nein sagen sollen. Das war das Wort, das Gott hätte gebrauchen können in seinem Kampf gegen das Böse. Oder ich denke an den Abraham. Der hätte Nein sagen sollen, als er von seiner Frau verführt wurde, zu seiner Magd zu gehen, um mit ihr das Kind zu haben, das eigentlich Gott den beiden verheißen hatte. Oder der David, als er die Frau gesehen hat, in seinem Hinterhof, da hätte er Nein sagen sollen zu der Versuchung. Und er hätte gleich noch einmal Nein sagen sollen, verstehen wir, als Satan ihn versucht hat, dann auch noch ihren Mann einfach umzubringen. Oder ich denke an Salomo, als ihm all die Pläne vorgelegt wurden für den Bau seiner Paläste und seiner Häuser, wo so viele Rohstoffe verbraucht wurden, insbesondere Holz. Also Historiker haben herausgefunden, dass das, was wir heute im Mittelmeerraum sehen, nämlich keine Wälder mehr, wo sind die Zedern des Libanon? Historiker haben herausgefunden, dass das seinen Anfang nahm, als der Salomo nicht Nein sagen konnte zu all den Plänen, die man ihm vorgelegt hat. Liebe Gemeinde, wir könnten jetzt viele, viele Beispiele anführen. Zum Beispiel im Neuen Testament, der reiche Jüngling, der zu Jesus kam, der hätte, und jetzt kommt das andere Wort, der hätte Ja sagen sollen, als Jesus ihn seinen Nachfolger rief. Oder der Petrus zum Beispiel. Der Petrus, als man ihn gefragt hat, da im Hinterhof des hohen Priesters, du bist doch auch einer von denen, da hätte er Ja sagen sollen. In all diesen Fällen, und das sind ja, ich sagte es gerade schon, nur einige Beispiele, da hat immer der Böse den Sieg davon getragen. Und zwar mit dem Mittel des Wortes, des falschen Wortes. Natürlich, ich will es noch einmal sagen, realistischerweise bemerken wir schon, dass das Wort alleine nicht das eigentlich Ausschlaggebende ist. Das Ausschlaggebende ist vielmehr die Entscheidung, die in meinem Kopf und in meinem Herzen getroffen wird. Gott gegen Satan. Der Krieg in unseren Köpfen und in unserem Herzen. Es gibt glücklicherweise auch Siege, die Gott verzeichnen kann und die ihn, jedenfalls stelle ich mir das so vor, die ihn auf eine gewisse Weise auch stolz gemacht haben können. Der Josef zum Beispiel, der hat Nein gesagt. Gott war stolz darauf. Oder der Mose. Der Mose hat Nein gesagt, als ihm bewusst wurde, dass er der Pharao von Ägypten werden kann. Es gab damals kein höheres Amt in der gesamten Welt. Aber er hat Nein gesagt. Oder ich denke zum Beispiel, das Beispiel ist uns allen geläufig, der Hiob. Der hat Ja gesagt, obwohl jeder von uns verstanden hätte, dass er Nein gesagt hätte. Nein, lieber Gott, mit dir kann man nichts zu tun haben wollen. Aber er hat Ja gesagt. Lass mich das noch einmal sagen. Es ist nicht nur ein Wort. Es ist vor allem nicht nur irgendein Wort. Es ist vielmehr ein Wort, das sozusagen eine Entscheidung bekannt macht, eine Entscheidung nach außen bringt, nämlich die Entscheidung für das, was ich erkannt habe, dass Gott von mir will, die Entscheidung für den Willen Gottes. Und damit wird das Wort zur Waffe. Verstehen wir? Oder man könnte auch sagen, zu einem Schwert, wie die Heilige Schrift das sagt. Ja. Wir haben ein Beispiel aus unserer Zeit. Vor zwei Jahren gab es, hat der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos den Friedensnobelpreis bekommen. Und zwar deshalb, weil er in seinem Land die Guerillagruppen versucht hat und dabei auch schon Fortschritte gemacht hatte, zusammenzubringen, zu versöhnen. Die haben sein Land kaputt gemacht. Und für diese Bemühungen hat er den Friedensnobelpreis bekommen, vor zwei Jahren. Und bei der Ansprache, die er da gehalten hat, zu diesem Ereignis, da sagte er unter anderem Folgendes. Ich möchte einen Satz zitieren. Frieden bedeutet, dass man Waffen gegen Wörter tauscht. Kugeln gegen Ideen. Bewaffneten Kampf gegen mit Worten geführte Debatten und Hass gegen Versöhnung. Liebe Gemeinde, vielleicht kennt ihr diese Geschichte. Ich weiß nicht genau, wo sie sich zugetragen hat, aber ich meine, es war Rumänien. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg. Da kam eine kleine russische Gruppe russischer Soldaten in ein kleines Dorf. Und die Bewohner, die davon Wind bekamen, die haben sich versteckt, verschanzt, zum Beispiel in der Kirche. Sie hatten unglaubliche Angst. Es war natürlich für die Russen überhaupt kein Problem, in diese Kirche hineinzukommen. Und der Hauptmann, der stellte sich dann vor die Anwesenden, also vor die Leute, und er fragte, seid ihr Christen? Also wer von euch glaubt an diesen Jesus? Nun, die Leute vom Dorf, Die hatten oft genug gehört, was geschehen würde, wenn sie sich zu Christus bekannten. Und der Hauptmann, der ging dann zu jedem Einzelnen und er fragte: Glaubst du an den Jesus, den man Christus nennt? Natürlich, die meisten waren Christen, aber allen stand die nackte Angst ins Gesicht geschrieben und so hat fast jeder seinen Glauben verleugnet. Nur einige wenige haben Ja gesagt. Alle anderen haben Nein gesagt. Und als er fertig war bei allen, als er alle gefragt hatte, da sagte er: Ihr könnt jetzt gehen. Ihr könnt jetzt nach Hause gehen. Alle, die Nein gesagt haben, die können nach Hause gehen. Und die waren natürlich froh, dass sie nach Hause gehen. Sie wussten nicht genau warum, aber die waren schneller draußen, als sie zuerst reingekommen waren. Und als die dann weg waren, da stellte sich der Hauptmann noch einmal vor die Leute. Und die haben alle sofort gemerkt, mit dem ist jetzt etwas ganz anders geworden. Er hat zuerst gar nichts gesagt oder gar nichts sagen können. Aber nachdem er sich eine Zeit lang dann beruhigt hatte, da sagte er Folgendes: Diese jungen Soldaten hier und ich, wir sind auf der Suche nach Menschen, die ihren Glauben ernst nehmen, mit denen wir beten können, damit wir Mut und Hoffnung finden nach den unglaublichen Zerstörungen, die wir angerichtet haben, mit dem Leben neu anzufangen. Es war ein Wort. Welch ein Sieg für den Schöpfer. Und, liebe Gemeinde, jetzt haben wir ein Problem, oder? Ich will euch sagen, welch ein Problem das ist. Wie oft haben wir das Wort nicht gesagt, das Gott hätte als Waffe gebrauchen können? Also wie oft haben wir geschwiegen, wo wir hätten reden sollen? Und wie oft haben wir dummes Zeug geredet, wo wir hätten lieber den Mund halten sollen, wo unsere Worte nur zur Waffe für Satan geworden sind. Also wie stolz mag Gott auf den Hiob gewesen sein? Könnt ihr euch das vorstellen? Aber wie ist das nun mit uns? Ist das ein Problem? Oder es war ein Problem für den Apostel Paulus. Der Apostel Paulus hat, wenn wir Römer Kapitel 7 lesen, der hat dann gesagt: Mit mir ist überhaupt nichts los. Ich elender Mensch, hat er gesagt. Das war auch ein Problem für den Martin Luther. Der Martin Luther ist geradezu daran verzweifelt. Ich elender Mensch. Ich will abschließend eine kleine Geschichte erzählen von jemandem, den wir alle kennen. Der inzwischen aber schon gestorben ist. Das ist der Bundespräsident Johannes Rau. Johannes Rau war ein tiefgläubiger Mensch. So kannte man ihn. Und wenn er, das war von ihm auch bekannt, wenn es eine Versammlung gab, eine Konferenz gab, ein wie sagt man, eine Ausschusssitzung oder sowas, kennen wir ja auch, Und wenn dann die Meinungen so festgefahren waren, dann hat der Johannes Rau immer wieder mal eine kleine spaßige Geschichte erzählt oder ein Spaß oder ein Witz oder so etwas. Und dann ging es hinterher wieder weiter und das Eigenartige war, das Besondere war, dass diese Geschichten jeder einzelne wert gewesen wären aufzuschreiben, denn sie waren alle irgendwie geprägt von seinem Glauben an Gott. Interessant. Jedenfalls bei einer Pressekonferenz, also ich erzähle diese Geschichte, weil ich möchte euch Mut machen, aus dieser Geschichte den Schlüssel zu finden für das Problem, das wir haben, das Paulus hatte, das Martin Luther hatte. Also bei einer Pressekonferenz, da hat sich da hinten einer gemeldet und der hat gesagt, Herr Bundespräsident, wenn Sie immer solche Geschichten erzählen, dann kann das sein, dass Sie vielleicht gar nicht mehr so richtig ernst genommen werden. Und da war der doch ein bisschen betroffen und er hat ihn angeschaut und hat gesagt, meinen Sie? Und dann hat er gesagt, da muss ich besser auf mich aufpassen. Und als diese Pressekonferenz dann zu Ende war, da hat sich da hinten einer gemeldet. Und der hat gesagt, Herr Bundespräsident, noch einen bitte. Und da war jetzt der Johannes Rau doch einigermaßen überrascht. Er wollte aufpassen. Und dann hat er schließlich gesagt, nachdem alle genickt hatten, dann hat er gesagt, also gut, noch einen, aber nur noch einen. Und dann hat er folgende Geschichte erzählt. Da kam ein Jude in den Himmel. Was willst du denn schon hier? Was ist denn geschehen? Du bist doch noch gar nicht dran. Das fragte ihn Gott, als er am Himmel ankam. Was geschehen ist, das kann ich dir sagen. Herzinfarkt. Herzinfarkt? Wieso denn das? Ach, sagte er, weißt du, mein Sohn, stell dir vor, wieder mal, mein Sohn, stell dir vor, der ist Christ geworden. Und das hat mich so aufgeregt, dass mein Herz gleich Schluss gemacht hat. Da lächelte Gott ein wenig und er sah ihm in die Augen und er sagte, aber da hättest du dich doch nicht so aufregen brauchen. Das ist mir doch auch passiert. Und da schaute ihn der Jude voller Fragen an. Und er sagte, und was hast du dann gemacht? Und Gott lächelte immer noch. Und er sagte, ein neues Testament. Ein neues Testament. Liebe Gemeinde, da haben wir trotzdem eine Chance. Und Jesus spricht in diesem Zusammenhang von einer Chance, die eine Bedeutung, eine quantitative Bedeutung von 7x70 hat. Das heißt, ein Neuanfang ist immer möglich. Und jetzt will ich etwas sagen und ich möchte damit diese Predigtserie abschließen. Jetzt möchte ich etwas sagen, was sehr wichtig ist, nämlich jeder Neuanfang, Satan möchte uns einreden und möchte uns deutlich machen, das hat ja keinen Wert mehr. Aber Jesus sagt, vergessen wir das nicht, 7x70 Mal, er meint damit, da gibt es keine Grenze, du kannst immer neu anfangen. Und jeder dieser Neuanfänge ist ein grandioser Sieg für Gott in seinem Krieg gegen das Böse. Die Gott, die Gott lieben. Er hat eine Sehnsucht nach ihm. Und die Frage ist ganz einfach, ist unsere Sehnsucht die Antwort? Gib ihm deine Hand. Gott ist die Liebe. Und er zeigt dir ein neues Land.